Letzte Woche hat Samuel Rath die vierteilige Serie zum wichtigen Thema Christsein in unserer Zeit begonnen. Vielen Dank. Seine Predigt hatte den Titel Himmelsbürger im Diesseits. Es ging um die Frage, wie kann ich mitten in einer säkularen Welt mit Gott leben? Ein Schlüssel dazu haben wir gefunden. Besinne dich auf deine Identität, die dir Gott gegeben hat. Ich bin ein Kind Gottes. Wir wissen alle, Christsein ist nicht immer so einfach. Auch nicht nur für die älteren Semester. Wir leben in einer so schnellen Zeit. Sie ist viel zu schnelllebig und unsicher. Und oft sind wir überfordert. Auch wenn wir voll im Saft sind. Davon zeugt ein Song der Rockband Silbermond. Ich habe doch die noch nie gehört. Aber dieses Lied hat mir schon viel gezeigt. Ich lese es euch vor. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. In einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Dann gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Eine junge Rockband. Man spürt förmlich, wie die schnelle Zeit die Menschen überrollt und bleibende Werte mit sich reißt. Gib mir etwas, an dem ich mich festhalten kann, etwas, das beständig ist. Unser Leben in der westlichen Welt ist extrem komplex geworden. Wir leben nicht mehr in einer homogenen Gesellschaft, wo man weiß, mit wem man es zu tun hat. Es gibt viele Parallelgesellschaften. Es ist eine bunte Mischung von Weltanschauungen, Lebenskonzepten, Wertevorstellungen. Wie soll ich mich da noch orientieren können? Aus dieser Mischung greife ich eines heraus. Das wollen wir etwas näher anschauen. In Westeuropa und besonders in der Schweiz sind die meisten Leute relativ wohlhabend. Wir können uns etwas Luxus leisten. Und wer mag das nicht? Mal etwas Besonderes. Dazu eine Zahl. 2016 betrug die Kaufkraft der Schweiz, ratet mal, 349 Milliarden Franken. Also 349 Milliarden Franken, die Herr und Frau Schweizer im letzten Jahr ausgeben konnten. Also das ist das Netto. Und um zu sehen, was das heißt, in Deutschland ist der Gesamtkaufsumme 1777 Milliarden. Aber mit einer 10-fach größeren Bevölkerung. Also, wir haben es in der Tasche. Und wo die Kaufkraft groß ist, da tummeln sich auch die Verkäufer. Denn da lässt sich was holen. Jeder will sich etwas vom Kuchen abschneiden. Und damit das geht, weil alle wollen, muss man erfinderisch sein. Etwas Spezielles anbieten, besonders freundlich sein. Einfach besser, exklusiver oder das gewisse Etwas haben. Man kann sich da gut vorstellen, dass unter diesen Bedingungen, unter diesen Voraussetzungen, immer mehr unterschiedliche Produkte hergestellt werden. Denn ich will ja auch etwas für Herr Meier und für die auch. Ich will doch möglichst viele Kundenwünsche befriedigen. Und das gilt nicht nur für die Waren, sondern auch für Dienstleistungen. Das wissen wir. Marco hat schon angedeutet, diese Vielfalt, wo uns manchmal auch Angst macht. Oder? Haben wir das Problem? Ja. Brote. Sage und schreibe, fast 1000 Brotspezialitäten findet man in Deutschland. Das heißt 1000 Brote mit verschiedener Zusammensetzung. Oder für manche Leute interessant. Ich ging in einen Online-Shop und was habe ich dort und suchte Herrenschuhe. Einfach Herrenschuhe. 2246. Oder brauchst du eine neue Brille? So ein Titangestell oder sowas. Da gibt es auch viele, aber wisst ihr, wie viele? In einem einzigen Geschäft in Zürich kann man auswählen aus 18.700 verschiedenen Brillenfassungen. Wähle aus, wenn du kannst. In den 90er Jahren hat der St. Galler Professor Peter Groß dem Ding einen Namen gegeben. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Die Multi-Optionsgesellschaft. Also das heißt, ich habe, was ich auch mir gönnen möge, ich muss auswählen aus das, das, das. Verschiedenartig, verschiedene Kaufvarianten. Und das ist nicht immer einfach. Das macht uns manchmal zu schaffen, denn wir sehen das Ende nicht ab. Es gibt immer mehr, es gibt nicht weniger Brillengestelle. Sondern mehr. Wohin führt das denn? Und zudem haben wir ja noch die Globalisierung. Da kommen Einflüsse von weit her und die bringen ihre Produkte auch hierher. Sind wir da nicht häufig überfordert? Zudem kommt noch, dass jeder sagt, ja, mein Produkt ist das Beste. Ein paar kleine Beispiele. Der beste Powerkurs aller Zeiten. Ja, das muss ich doch besuchen. Best Coffee in Town. Oder es gibt kein Super in Deutschland, das mehr Kilometer bringt als Aral Super. Aber die anderen sagen etwas Ähnliches. Ja, was soll ich jetzt machen? Was ist das Beste? Das ist unser Problem in diesem Bereich. Was wähle ich aus? Und kommt noch hinzu, dass die allermeisten Leute gerne was kaufen. Ich habe doch gerne was Schönes, das, was mir Freude macht. Oder das meine Arbeit erleichtert. Und da sind die Verkäufer nicht müde, Bedürfnisse zu fördern, neue Bedürfnisse zu wecken. Und wenn wir schauen, es funktioniert. Frau und Herr Schweizer kaufen und kaufen. Fast wollte ich sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, kaufen sie heute noch. Ihr fragt, was hat Multioptionsgesellschaft mit Christensein zu tun? Beißt sich denn das? Ja, es ist sicher gut, mal darüber nachzudenken, wie wir Christen mit diesem Phänomen umgehen sollen. Wie sollen wir Christen als Konsumenten handeln? Die naheliegende Idee ist, ich halte mich draus. Ich kaufe nur noch das Allernötigste. Aber wenn ich mich frage, ist für mich schwierig. Denn ich möchte ja glücklich sein und ein Teil vom Glücklichsein ist auch etwas haben. Es kommt nur darauf an, was haben. Ein kleiner Sketch. Weißt du, Hans, da gibt es ein neues Handy. Dem kannst du rufen. Wenn du es mal nicht findest, ruf es und es fliegt zu dir. Wow, das muss ich haben. Denn letzte Woche habe ich zweimal mein Handy verloren und lange suchen müssen. Einmal sogar habe ich deswegen die Sitzung verpasst. Oder das neue Giga Super Clean Waschmittel. Das ist ein nanoperliges Pulver, das erwiesenermaßen den Dreck wie eine Pinzette aus dem Stoff herauszieht. Sowas muss doch jede moderne Hausfrau zumindest ausprobieren. Oder ich brauche ein neues Notebook. Ich bin weise und sage mir, das Notebook darf nur so und so viel Franken kosten. Und gehe in ein Fachgeschäft Aber dort finde ich keines, das passt. Eines, das ist wunderbar, aber einfach zu teuer. Frustriert gehe ich nach Hause und sage mir, Internet. Klicke den Computer an und was sehe ich? Schnäppchen und hunderte von Notebooks. 4 Stunden bin ich da dran und suche mein geeignetes Notebook. Was kommt da heraus? Ich weiß nun, dass ich Schulden hin oder her das ultimative Carbo-Titan-Notebook Conquistador Ultimate Pro kaufen werde. Das hat den schnellsten 16-Core-Prozessor. 512 GB RAM. Und 2 Terabyte SSD-Speicher. Und, Moritz, wann kommst du endlich ins Bett? Ja. Wie viele Zeit verlieren wir, indem wir aussuchen? Und es muss das Beste sein. Ihr kennt ja die Steigerung von gut. Gut, besser, am besten. Aber seit neuerdings lautet die Steigerung anders. Besser, noch besser, am besten. Denn gut zählt nicht mehr. Was, nur gut? Pfui. Und sag nicht, dass die Christen da nicht mitmachen. Wir sind auch mittendrin. Ein Beispiel, das mir zufällig in die Hände gefallen ist, kommt aus unseren Reihen. Das ist der Flyer oder das Plakat für das Pradella Sommerlager. Es wird geführt von Action Biblik und der FEG Schweiz. Und was lesen wir da? Lebe am Limit, und am ist durchgestrichen, lebe ohne Limit. Wow! Anscheinend zählt das, Leben ohne Limit. Super. Ich bin dann in die Homepage gegangen und was lese ich auf der Anmeldeseite? Wo gehst du in deinem Leben ans Limit? Leben am Limit fordert heraus, kann aber auch unheimlich Spaß machen. Sehr oft geraten wir aber ans Limit, ohne dass wir das wollen. Meist schätzen wir es überhaupt nicht, unsere Grenzen zu erreichen. Wäre es da nicht schön, wunderschön, ein Leben ohne Limit zu führen? Könnte es vielleicht sein, dass uns die Bibel einen Weg zum Leben ohne Limit aufzeigt? Ich will das nicht kommentieren. Einfach das. Anscheinend ist das Normale nicht mehr gut genug. Ein letzter Punkt, bevor wir dann zu Lösungsvorschlägen oder Lösungsansätzen kommen. Wir haben den Drang zum Perfekten. Es muss nicht nur gut sein, eben besser, noch besser, am besten. Als kleiner Junge war ich öfter bei meiner Großmutter auf dem Lande. Und damals hatte man die Eier auf den Bauernhöfen gekauft. Man ist vorbeigegangen und hat die Eier geholt. Und immer wieder mal bei einem anderen. Aus Fairness. Da bin ich wieder mal zu meiner Großmutter gegangen und hat sie mir gesagt, du Moritz, geh 12 Eier holen. Aber zu dieser Hühnertrude, da gehst du ab mir nicht. Denn das letzte Mal hat sie mir ein faules Ei gegeben. Ein faules Ei, da gehe ich nicht mehr hin. Weniger als perfekt geht offenbar nicht mehr. Gibt es Schwierigkeiten, wechsle ich den Lieferanten, wechsle ich die Firma, wechsle ich die Gemeinde, wechsle ich den Freund, wechsle ich die Freundin? Wie zuvor erwähnt, ich könnte mich ja einfach zurückziehen. Ich könnte mich verweigern. Machbar ist das. Und schon 400 Jahre vor Geburt Christi hat das jemand gemacht, aus Überzeugung. Ihr kennt den. Man kann es nicht so gut sehen. Es ist Diogenes im Fass. Diogenes hat aus innerer Überzeugung in einem Fass gelebt, weil er sich gesagt hat, es ist besser für den Menschen, wenn er einfach, bedürfnislos und selbstgenügsam lebt. Aber auch in der heutigen Zeit gibt es Aussteiger. Denken wir an die Clochard. Nicht alle Clochards sind gezwungen, so ein Leben zu führen. Es gibt auch etliche, die könnten es anders. Aber sie leben so. Und dann habt ihr schon von der Lophos-Bewegung gehört? Lophos, L-O-V-O-S. Ich nicht, aber ich bin bei der Vorbereitung darauf gestoßen. Und das steht für Lifestyle of Voluntary Simplicity. Das heißt, ein Lebensstil der freiwilligen Einfachheit. Und ihr Motto, das kennt ihr wieder, weniger ist mehr. Das ist ihr Motto. Und wie so einen Sie leben nicht in einem Fass, aber sehr, sehr bescheiden. Einfach das Nötigste. Lifestyle of Voluntary Simplicity. Was würde uns Christus raten? Würde er sagen, Lophos, eine gute Sache, macht mit. Kann uns die Bibel überhaupt da Antworten geben? Es lohnt sich da näher hinzuschauen. Zur Zeit Jesu gab es noch keine Multioptionsgesellschaft, denn viel Auswahl hatte nur eine winzig kleine Oberschicht. Trotzdem finden wir in der Bibel klare Statements zu Habsucht und Raffgier, zu der unsere Konsumgesellschaft uns ja verführt. Kauf, 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 kauf. So zum Beispiel in Lukas 12, Vers 15. Dann sagte Jesus zu allen: Passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Und noch deutlicher wird es im Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 und 10. Denn die, die reich werden wollen, die verfallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Botschaft ist klar. Immer mehr haben wollen, das Glück im Besitz suchen, ist eine sehr gefährliche Sache. Es kann zur Sucht werden, die mich gefangen hält, die mich hindert, überhaupt noch etwas anderes zu tun. Also doch Lofos-Bewegung. Da kommt mir Hiob in den Sinn. Hiob war sehr reich. Wenn wir da lesen, was der alles hatte, der war reich fast wie ein König. Er war reich und glücklich. Dann musste Hiob viel Leid erdulden. Aber nachher wurde Hiob noch mit mehr Gütern beschenkt. Er hatte nachher noch mehr als vorher. Ja, was ist denn da? Ist denn da etwas? Jetzt komme ich nicht mehr draus, es ist falsch. Und nachdem er so leiden musste, kriegt er wieder noch mehr. Komisch. Und am Schluss vom Hiob-Buch steht: Hiob starb nach einem langen, erfüllten Leben. Gut, also muss ich doch kein Lofos-Anhänger werden. Gott sei Dank. Das heißt, in unsere Problematik der Konsumgesellschaft übersetzt: Die Askese ist nicht in jedem Fall das Mittel der Wahl. Das Mittel gegen Habsucht, Gier, Kaufsucht. Was denn? Ich will an dieser Stelle euch einen Mann vorstellen, der hat 1000 Jahre ungefähr vor Christus gelebt. Er war ein Mann der Oberschicht des alten Israel. Wer mag das wohl sein? Es ist König Salomo. Salomo war bekannt als der weise Mann. Man ist von weit her zu ihm gereist, um ihn um Rat zu fragen. Er regierte das Land in einer Zeit, wo nicht nur die Kornspeicher gefüllt waren, sondern auch die Schatzkammern bis oben hin. Also ein Mann, der sich alles leisten konnte. Und er hat über diese Problematik: Ich will ja glücklich werden, ich nehme mir das, ich nehme mir das, hat er ein Buch geschrieben. Es ist das Buch Prediger oder Kohelet. Er weiß, ein Leben ohne je glücklich zu sein, ist nicht lebenswert. Er macht sich auf die Suche nach dem Lebensglück. Wer nicht? Aber er hat genau hingeschaut. Und vielleicht könnte man das sagen, wie ein Experiment gemacht. Ich lese aus Prediger 2, die Verse 4 bis 11. Prediger 2, Verse 4 bis 11. Und jetzt gebt Acht, was er gemacht hat. So voll im Trend von heute. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte alle möglichen Obstbäume hinein. Ich legte Teiche an, um den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, obwohl ich schon Sklaven besaß, die zu meinem Haushalt gehörten. Auch besaß ich mehr Rinder, Schafe und Ziegen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Außerdem stapelte ich Silber und Gold und die Schätze von Königen und Ländern. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und die Lust der Männer, Frauen über Frauen. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch blieb mir meine Weisheit erhalten. Ich gönnte mir alles, was mein Auge begehrte. Ich wusste mir keine einzige Freude versagen. Und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, so weit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht, mit meiner Arbeit. Doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Also Frust. Man hat Mühe, das so zu verstehen. Das steht in der Bibel. Er hat versucht, das Glück im Besitz zu finden. Und das ist gründlich in die Hosen gegangen. Immerhin ist es ein Lehrstück für uns. Und weiter unten, Verse 18, 19 und 22, 23, lese ich noch. Da hasste ich alles, was ich mir mühevoll erarbeitet habe. Ich muss es ja doch dem überlassen, der mir nachfolgen wird. Und wer weiß, ob der weise oder dumm sein wird. Und doch wird er über alles verfügen, was ich durch mein Mühen und Wissen in dieser Welt erarbeitet habe. Auch das ist nichtig. Was hat denn der Mensch von all seiner Mühe und Plage und von seinem Streben in dieser Welt? Sein Leben bringt ihm nur Leiden und seine Mühe Verdruss. Selbst nachts kommt er nicht zur Ruhe. Auch das ist nichtig, also nichts wert. So Pessimismus, so viel Pessimismus. Ein vernichtendes Resultat. So im Sinne, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber nein, nicht einmal das bringt's. es auch das ist ein Jagen nach dem Wind. Ist das wirklich das Resultat von Salomos Suche nach dem Lebensglück? Alles ist nichts. Aber Salomo hat nicht aufgegeben. Er geht weiter. Er sucht weiter. Und wir lesen im Prediger 2, am Schluss Kapitel 2, lesen wir Folgendes. Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Punkt. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängt. Denn wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne Gott? Der Prediger Salomo hat etwas realisiert. Das Problem war nicht, dass er das Glück gesucht hat. Das Problem war, dass er nur das Glück gesucht hat. Er hat gemeint, er selbst könne sich das Glück kaufen. Er könne sich selbst glücklich machen. Salomo wollte einfach genießen, nichts als genießen. Und genau das ist, was uns heute vorgegaukelt wird. Kauf das Richtige und dann bist du glücklich. Aber glücklich sein, Freude empfinden, ist doch ein Geschenk von Gott. Er hat gemacht, dass uns das möglich ist, Glück zu empfinden. Und Gott hat das auch, Gott freut sich auch. Gott, Jesus trauert auch. Wie könnte es sein, dass der dreieinige Gott uns das Glück vorenthalten wollte? Ja, und wir wissen, nicht nur wir Gläubigen, auch andere erfahren Glück. Zum springenden Punkt. Was wollte Salomo den Lesern zeigen? Nicht die Sehnsucht nach Genuss und Freude ist das Problem, der Fehler, sondern dass ich allein genießen will. Die Lösung dieses Lebensrätsels lautet: Genieße mit Gott. Lassen wir nochmals Salomo zum Wort kommen. Im Kapitel 3, Verse 9 bis 14. Wenn jemand etwas tut, welchen Gewinn hat er von seiner Mühe? Ich sah mir an, womit Gott die Menschen sich abplagen lässt. Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes von Anfang bis zum Ende kann ein Mensch nicht begreifen. Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn ein Mensch isst und trinkt und bei all seiner Mühe etwas Gutes sieht, ist das eine Gabe Gottes? Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, für ewig ist. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, dass man in Ehrfurcht zu ihm aufschaut. Stell dir das mal so vor, ganz lebendig vor. Ich darf zusammen mit Gott Leben genießen. Er ist es, der mir immer wieder Freude schenkt. Und auch das Leid, das ich tragen muss, möchte Christus auch dabei sein. Er möchte mittragen helfen. Ich möchte jetzt abschließen mit zwei Dingen. Das eine ist ein uraltes Wort und ihr werdet staunen, von wem das ist. Es stammt aus dem 5. Jahrhundert, also wirklich alt, aber nicht aus der Bibel. Und ich verstehe das als eine große Ermunterung für uns Christen. Da heißt es: Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde. Denk an das Haupt und den Leib, dem du als Glied angehörst. Bedenke, dass du der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Wer hat das gesagt? Papst Leo der Große. Wir wollen nur noch ein Lied uns anhören. Es ist auf Spanisch und die Übersetzung seht ihr nebenan.
Todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te falta.
Entschuldigung, eine Sekunde zu früh. Mit diesem Lied, das möchte ich euch empfehlen für die nächste Woche. Eine gesegnete Woche.